Segelreporter Vendée-Globe Spezial. Der Podcast mit Carsten Kemling, Miku und Stefan Boden. Präsentiert von Boat24, der Bootsbörse mit über 29.000 Angeboten. www.boat24.com.
So, der 30.01.2025. Wir sind wieder mit einem Vendée-Spezial am Start und die Einleitung macht diesmal nicht ich, auch nicht mein Sohn, auch nicht Carsten und Miku, sondern...
Schafft die Ziellinie ist überquert, sind sicher angekommen. Heute noch ein kleiner Schaden am Großsegel bei einer Halse, aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Ich muss jetzt noch warten, bis die Bedingungen etwas freundlicher werden, dass mein Short-Team hier an Bord kommen kann. Im Moment sind brechende Wellen in der Hafeneinfahrt und es ist stockfinster. Also im Morgengrauen hoffen wir hier, dass ich unterstützt werden kann, um dann gemeinsam mit dem Team gegen Mittag einzulaufen. Also 80 Tage, 10 Stunden bis zur Ziellinie und jetzt nochmal bis morgen früh. Also nach 81 Tagen freue ich mich dann wieder, festen Boden zu betreten. Herzliche Grüße und damit zurück ins Funkhaus.
Ja, und das Funkhaus sagt danke an Boris für diese Nachricht. Ich wollte ja eigentlich gucken, wenn er ankommt, aber es gab gar nichts, oder? Habt ihr irgendwas gesehen?
Nee, ist auch noch nicht. Ich glaube, um 14 Uhr startet eine Übertragung, 16 Uhr. Ja, hat er ja selbst auch gesagt, er treibt da noch, ist er wirklich die ganze Nacht jetzt da irgendwie rumgetrieben. Und ich glaube, wenn er sagt, im Morgengrauen kommt das Shore-Team. Also jetzt wird wahrscheinlich schon das Shore-Team an Bord sein, aber der ja, ist erstmal über die Ziellinie und dann wieder umgedreht und wieder raus auf See. Also ist auch skurril, ne?
Ja, richtig scheiße. Also ich habe aber gestern auch da Videos vor Ort gesehen, da fährst du mit dem Ritt nicht raus bei dem Wetter. Also da kannst du auch gleich im Hafenbecken ins Wasser springen.
Ja, das ist wirklich schwierig. Das. Also da kann man immer nur wieder sagen, ich habe das ja auch in manchen unserer Kommentare hier auf Segelreporter und so gelesen, so nach dem Motto, ja, fahr bloß nicht rein und so. Das ist ja Quatsch, weil sowieso kommt man da sowieso nur rein mit Ebbe und Flut, beziehungsweise mit der Flut natürlich. Aber es ist nicht passierbar. Deswegen ist ja auch Clarisse Krämer und Benjamin Dutreux, die sind ja eben auch einen Hafen weitergesegelt nach La Rochelle, nach ihrer Zielankunft. Also das ist sehr, sehr schwer, mit dem Ripp da rauszukommen. Ne? Das ist wirklich ein Riesenproblem, weil da die Brecher, die knallen da echt rein. Ne? Also, ja. Das ist schon mal wieder eine spektakuläre Ankunft.
Ich finde das nur krass, wie unterschiedlich es doch gar nicht sein kann, wenn ihr euch erinnert, die Zieleinkunft von Richomme und auch von Dalin, wo einfach so magischer Moment, die Sonne geht auf, alles strahlt, dann sind die noch irgendwie 10 Tage vor dem zweiten und Simon ist ja auch irgendwie, kommt dann hinterher. Genauso die Cap Horn Vorbeifahrt, ja auch beide, wo sie vollen tollen Blick vorbei surfen quasi und dann hinter kommt dann irgendwie Boris im Dunkeln, sieht gar nichts und also es zieht sich fast so ein bisschen durch die ganze, und mit dem, das sagt ja eigentlich gar nichts aus, aber sagt ein bisschen was über, naja, hat man, wie sagt man, aber hat man Scheiße am Fuß, irgendwie so geht auch sowas.
Andi Bremer hat das gesagt. Hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Ich würde
lieber, so ist es, genau, es ist doppelt.
Ich bin ja nicht so ein ganz so ein derber Typ wie du. Ja. Ich würde es lieber vergleichen mit einem Song der Band ABBA, den die jungen Hörer von uns nicht mehr kennen, aber wir kennen es noch gut, weil wir jung waren. The Winner Takes It All.
Oh ja.
Oder? Ja. Also ja, muss man sagen, die haben in allem Glück gehabt.
Alles zusammen.
Und andere haben in allem Pech gehabt irgendwie. Ja. Also finde ich auch. Ich habe auch heute Morgen geguckt natürlich. Ich habe genau wie Miku gerade Husten. Übrigens, liebe Hörer, Miku hört sich nicht wegen seinem Husten so abgehackt an. Wir haben im Vorfeld getestet, woran es liegt. Wir wissen es nicht. Es muss irgendwie das Internet bei ihm im Süden der Republik hat wahrscheinlich auch ein bisschen Husten, vielleicht von einem Sturm. Aber es ist ein bisschen abgehackt. Wir haben gesagt, bevor wir Miku, jetzt haben wir ihn so lange nicht gehört, jetzt wollen wir noch drin behalten, jetzt müssen wir alle mit dem Knacken leben. Aber ich habe heute Morgen...
Das ist sehr nett. Vielen Dank.
Ja. Dann doch. Aber nicht so viel sprechen, ne? Ich habe heute Morgen in der Vendée-App geguckt und dann ist ja Boris schon rübergegangen, also über die Ziellinie gegangen, es war nicht mal ein Foto da, ne? Also klar, wie willst du das auch machen jetzt bei dem Wetter? Fährst du ja
mit der Kamera raus.
Ja, oder eine Drohne rausschicken oder so. Im Dunkeln kannst du ja, aber es war nichts. Auch auf der Team Malizia-Seite, es stand einfach nur, dass er im Ziel war. Das ist schon irgendwie, ja, vielleicht ist es ein Sinnbild für seine diesjährige Vendée oder ist das so gemein gesagt?
Nee, ich glaube es tatsächlich. Wobei, ich muss gerade nochmal sagen, bei mir stellen sich ja immer die Nackenhaare auf beim Thema Glück und Pech. Ich glaube, das ist bei allen Seglern so. Also wenn du sagst, die meinst du ja jetzt nicht so, aber die ersten beiden oder die vorderen haben in allem Glück gehabt. Die haben natürlich Glück gehabt im Sinne von, du kommst da vorbei und kannst jetzt was Schönes sehen oder bei der Zielankunft. Natürlich, und die hatten nachher dann auch Glück, dass sie dir tolles Wetter bekommen haben und damit auch beschleunigt sind und einfach durchgefahren sind. Aber das haben sie sich natürlich hart erarbeitet und da steht sportliche Raffinesse dahinter und Projekt, Vorbereitungen, da haben wir alles schon drüber gesprochen, Performance vom Boot, Leistung des Skippers, und du musst dir so ein Glück, dieses Glück musst du dir eben erarbeiten, das haben die eben getan, aber natürlich ist es manchmal gemein und das ist ja, naja, man sagt immer, ich sage ja immer, eine Segelregatta ist so ein kurzer Moment, ein Ausschnitt aus dem Leben, ja oft Höhen und Tiefen, wobei das ist ja eher ein längerer Moment, der Ausschnitt bei einer Vendée Globe, also der längste, den man sich eigentlich vorstellen kann, aber trotzdem hast du da tatsächlich genau im Schnelldurchlauf diese Höhen und Tiefen, und das ist genau, so kann man es so ein bisschen erzählen, und das war bei, ja, Boris, können wir noch drüber sprechen, alles ein bisschen schwieriger, diese Vendée Globe.
Wir haben ja öfter mal hier diesen Spruch gemacht von der Trainerlegende Hermann Gerland, der Tiger, der mal gesagt hat, immer Glück ist Können. Also ich glaube jedenfalls, er war's. Und wir haben gesagt, das heißt ja nicht immer Pech. Ich weiß es. Mir ist es eingefallen auf der Rückfahrt, da habe ich irgendwas gelesen über die Vendée und über Boris. Da war es irgendwie, glaube ich, als ich in Düsseldorf war, mit dem irgendein Schaden war da auch. Irgendwas war wieder kaputt. Und da fiel es mir im Zug siebenteils ein, immer Pech ist Pech. Immer Glück ist Können, immer Pech ist Pech.
Ja, aber das ist ja auch Quark jetzt. Wir haben ja auch vorher schon im Vorfeld, wo ist der Boris jetzt einzuschätzen? Und er hat ja nicht nur immer Pech. Also der
gerade am Anfang, ne?
Eben, und er ist reingegangen in diese Vendée Globe. Man darf das nicht sagen, man sagt jetzt, oh, er ist ja nur über den Atlantik. Also diese ganzen, es gab nie so viele, sag ich mal, Vergleiche vor einer Vendée Globe, die über so eine interne Hierarchie, über so eine Rangliste, die ja sogar auch aufgeschrieben ist, nämlich diese IMOCA World Series, da gibt es ein Ranking, die diese Ergebnisse zusammenfasst, und da ist er Dritter. Also klar, da ist ein Rouillon, steht da nicht drin, weil der zeitweise ausgefallen ist, hat er so ein Schiff kaputt, ist ein paar Events nicht gefahren, aber Darlene ist Erster und Boris ist eben, und Richomme ist, glaube ich, Zweiter und Boris ist Dritter. Es kommt ja nicht von ungefähr, und da hat er performt, und auch bei Bedingungen, bei harten Bedingungen, das Schiff performt, er kann das. Ja, diese Vendée Globe hat das eben nicht ganz so abgebildet, aus verschiedensten Gründen, und können wir ja auch noch drüber sprechen, ja.
Weiß nicht, man ist ja so, man kann ja aus Fußballsprüche zurückgreifen, so dieses, vielleicht wollte er zu viel oder so. Ich weiß nicht, ich glaube, also wenn ich meinen Eindruck, also den Eindruck kann man, glaube ich, kriegen, dass er am Anfang im Nordatlantik schon, als er da ich glaube, relativ unglücklich geroutet hat. Er sagt immer, ja, nebenan, da war ja noch Justine Mitroux neben ihm, ganz dicht. Die beiden sind ja praktisch zusammengesegelt, und er meinte, die ist dann weggefahren und ich blieb ja unter der Wolke stehen. Ja, aber da hat er auch schon relativ viel verloren. Ich weiß nicht, vielleicht kann man, ich würde es vielleicht so viel, da hat er irgendwie, den Rennfaden verloren an diesem Moment, und ab da, er ist ja nochmal weiter nach vorne gekommen, aber das war auch nur für einen kurzen Moment. Aber so richtig, dass er auf dieser Vendée, dass man gedacht hat, boah, jetzt performt er aber gerade richtig, das hatte man bei der letzten ja auch teilweise. Diesen Eindruck hat er nicht hinterlassen, bei mir jedenfalls.
Definitiv. Ich meine, wir können's, man kann es, glaube ich, ganz gut im Schnelldurchlauf nochmal sagen. Also wir waren ja nun vor Ort, Michael hat es ja nun auch gesehen. Also der Start ist ja eigentlich sensationell losgegangen. Und ich sage auch immer, das ist ein Beweis dafür. Viele haben ja gesagt, oh, Malizia fährt nicht bei wenig Wind. Das waren wirklich die Bedingungen, wo man sagen würde, oh, da geht das Schiff nicht, ist viel zu schwer, viel zu klobig, keine Ahnung. Und der fährt dann super Pin-Endstart, hat er ja auch gesagt, er hat vorher daran gearbeitet, weil das manchmal, das macht zwar gar nicht so viel aus, dieser Start, aber das ist eher so auch für die Sponsoren, für die Stimmung, für das eigene Gefühl ganz gut, wenn du da vorne mit dabei bist, als wenn du jetzt so langsam hinterherfährst, auch wenn es wirklich oft egal ist. Und da ist der, hat dann tolles Timing an der Linie gehabt und fährt wirklich dem Feld davon. Und ja, und hat im Nachhinein bleibt da einfach der Wind aus. Und wir hatten ja schon mit Conrad Coleman drüber gesprochen. Der fährt irgendwie ganz spät irgendwie los. Eine Stunde später, weil er eine Leine in der Schraube hat, fährt er am ganzen Feld vorbei und außenrum ist plötzlich Erster. Also darum geht es ja gar nicht. Das ist ja danach nachher eher so ein Strategiefaktor. Und Boris war dann plötzlich ganz, ganz hinten am Tamm. Aber egal, es hat einfach aber gezeigt, man konnte sehen, dass diese Bedingung durchaus fährt bei wenig Wind. Also das hat man ja vorher nicht gedacht. Und dann ist er ja wirklich gut rangefahren oder beziehungsweise war vorne mit dabei. Cap Finisterre war vorne mit dabei, immer in dieser Gruppe. Und hat dann eigentlich, genau, im Nordatlantik irgendwo, wo es, das war dann ja wirklich tricky. Wir erinnern uns, wo Jean Le Cam irgendwie Richtung Afrika abgedreht ist und plötzlich die ganze Zeit als Erster geführt wurde. Ja, weil das eben eigentlich auch nicht der richtige Weg war. Man musste nach Westen fahren, wissen wir jetzt auch, haben wir vorher überlegt. Thomas Rouillon hat da extrem in den Westen investiert, wurde teilweise auf den 30. Plätzen geführt, über einen Tracker, was Quatsch war. Und Boris war eigentlich direkt bei ihm und hat einmal so, sagt er ja dann auch selbst inzwischen, hat dann so vier Halsen gefahren, wo er so ein bisschen sagte, ah, ich will nicht jetzt nur Richtung Westen, will auch so ein bisschen Weg Richtung Süden machen, hat sich da so ein bisschen von dieser Idealspur verabschiedet, war aber auch noch irgendwie dabei, war nicht so schlimm. Und dann genau diese eine Nacht, von der du sprachst, die war im Nachhinein dann doch wirklich mitentscheidend, wo er sagte, boah, ich lag die ganze Zeit in der Flaute und ist da noch so ein bisschen rum, hat so ein bisschen gerätselt, wieso habe ich diese Wolke nicht gesehen? Also in der Nacht siehst du es nicht, du kannst es ja dann, die haben ihre Hilfsmittel, dass du auf dem Radarbildschirm schon mal Wolkenentwicklung siehst. Und er sagte, da war nichts, und er stand da und die anderen fuhren weg. Weiß ich nicht, das kann ich nicht einschätzen, ob man sowas, ob die, sag ich mal, die jetzt vorne liegen, ob die besser sind und sowas eher segeln oder sehen oder ob das dann einfach Pech war. Jedenfalls hing er da hinterher, hat aber eigentlich dann relativ guten, ja, gut beschleunigt und auch Richtung Doldrums, lag da natürlich von den ganzen Foilern von den Neubauten schon an hinterster Position, ist aber dann zusammen, also auch auf der Spur von Thomas Rouillon, da eher westlich ja an den Doldrums durch und am Äquator vorbei und hat da gut aufgeholt. Wir wissen, erinnern uns, Pepper war auch in dem Bereich, die hat da extremst aufgeholt und er war da direkt irgendwie hinter. Und war dann eigentlich wieder dran. Und dann kam ja diese ganze Geschichte, Atlantik, Gas geben, dieses Tief, dieses nicht verpassen, diese Beschleunigungsgeschichte. Und da, ja, ist er ja dann irgendwann runtergefallen von dem Zug. Es war so eine Folge ja von dieser einen Flaute vorher. Und seitdem hing er da ja immer so ein bisschen hinten dran, ist dann irgendwann hinten runtergefallen. Alle haben ja gesagt, oh, könnten 1.000 Meilen Rückstand sein, hatten wir schon geunkt oder beziehungsweise wurde vermutet, war es das nachher dann tatsächlich, diese paar fehlenden Meilen, die so den Zug verpassen lassen. Aber das ist ja nachher dann auch passiert, aber ehrlich gesagt, im Southern Ocean, wo man dachte, okay, jetzt kann ich richtig Gas geben. Da hat er ja auch performt. Also unten, als es wirklich drauf ankam, er ist ja lange damit, wo wir mal noch viel drüber gesprochen haben, mit Charlies Engeln, Charlies Angels, mit seinen drei Begleiterinnen ist er ja da, hat er ja Gas gegeben und er war deutlich der Schnellste und hat ja auch den Absprung geschafft, sogar in die vordere Gruppe voraus, obwohl die Bedingungen nicht gut waren. Und da muss man auch mal so mal sagen.
Zwischendurch war er mal auf 6 sogar, ne?
Richtig, er ist da eben wirklich nach vorne gefahren. Klar, die ersten waren weg, die ersten 3. Das haben andere auch erlebt. Da kam er dann, war relativ klar, dass er da nicht hinkommt. Aber da hat Malizia durchaus funktioniert. Das war auch mal die Frage, obwohl man sagen muss, diese Downwind-Bedingung für dieses Boot eigentlich gebaut ist, auch mit Southern Ocean, genau Wind von hinten, vorne in die Welle, nicht reinstechen und bremsen, sondern aufploppen, hoch den Auftrieb zu bekommen, über die Welle zu fahren, höhere Durchschnittsgeschwindigkeit zu kriegen. Das war ganz, ganz selten. Darüber hat ja auch Richomme geklagt. Der hatte es teilweise sogar ein bisschen mehr. Und als Richomme solche Bedingungen hatte, ist er ja krass auf Darlene draufgefahren und lag dann plötzlich auf Augenhöhe. Naja, und dann muss man eigentlich sagen, dann wie du sagst, dann war ja unten Cap Horn, war voll dabei im Kampf um Platz 4. Das hat alles gut gepasst, auch wenn man gemerkt hat, auf dem Atlantik, wo es dann die Kreuz hochging im Atlantik, da hat er schon Schwächen gehabt. Malizia ist am Wind nicht so hoch gefahren wie die anderen, aber es war alles nicht so entscheidend. Befand sich da im Kampf um Platz 4, weil die anderen ja auch Probleme hatten. Naja, und dann kann man es ja jetzt eigentlich auch sagen, dann fingen diese Schäden an, Blitzeinschlag, J2-Probleme, hoch musste abfallen, da hat er den Anschluss verpasst und hat es dann eigentlich schon relativ, der Zug nach vorne wieder abgefahren war, so für diesen spannenden Platz 4. Da ist dann dieses vollgebrochen und seitdem humpelt er dahinterher. Also ich muss sagen, Fazit, sportlich eigentlich, wie gesagt, wenn er Vierter geworden wäre oder in dem Bereich, wo war er ja, war das eine erfolgreiche Vendée Globe gewesen. Also an Podium, da hätte schon viel passieren müssen. Er befand sich in dem Bereich, aber also rein technisch in der Vorbereitung. Aber das wäre schon eine Überraschung gewesen. Die meisten Spezialisten haben auch irgendwie unter die Top 5 gezählt vorher. Und in dem Bereich hat er sich bewegt. Und jetzt zum Schluss, das war ja schon einfach traurig und hat ihm, glaube ich, auch nicht viel Spaß gemacht.
Unabhängig davon, dass es sowieso immer heldenhaft ist, wenn man da rumfährt. Also es ist ja wirklich eins der großen letzten Herausforderungen irgendwie. Also es ist natürlich eine grandiose Leistung, diese Vendée zu sehen, überhaupt so an den Start zu kommen und zu gehen und auch eine Pepper, die da irgendwie tragisch ihr Boot aufgeben muss, also nicht ihr Boot aufgeben muss, aber das Rennen aufgeben musste unterhalb von Tasmanien und so. Ich meine, das sind alles herausragende Segler und es ist immer eine Leistung, die bringen, also herausragende Leistung. Aber unabhängig davon, wenn man jetzt das rein sportlich betrachtet, die Vendée für Boris, was würdet ihr auf einer Skala von 1 bis 10 sagen? Also 10 ist das Beste und 1 das Schlechteste?
Also ich würde 5 sagen. 5. Für ihn halt einfach so eine Geschichte, dass er tatsächlich, wie Carsten eben gesagt hat, er hat eigentlich schon ein Maximum gegeben und das erwartet man einfach von einem Segler auf seinem Niveau und hat Pech gehabt und hat auch Fehler gemacht und so weiter und so fort. 5, genau in der Mitte. Ist eine gute Geschichte so und sagen wir mal, nach Schulnoten wär's eine 3.
Naja, ich sehe es tatsächlich sportlich deutlich schlechter und aber er sagt sein an, er sagt, hat ja auch im Vorfeld gesagt, also wenn er nicht unter die Top 10 käme, wäre es eine große Enttäuschung und das ist es sicherlich sportlich auch. Es ist jetzt cool, dass es geschafft hat und so hat er ja im Endeffekt das nachher dann auch kommuniziert. Das ist ja gar nicht respektierlich gemeint, aber ich glaube, sportlich ist das schon eine große Enttäuschung. Er ist ja auch jetzt, sag ich mal, von den neuen Booten. Ja, das ist jetzt, genau, Sam Davies liegt jetzt noch hinter ihm. Klar, es gab auch einige Ausfälle, hätte dann auch noch schlimmer kommen können. Aber andererseits, wenn ich jetzt das Gesamtprojekt sehe, hat schon bewiesen, dass seine Designstrategie durchaus funktioniert. Wie gesagt, es war fast ähnlich wie Richomme und er hätte auch vorne bei sein können mit dem Boot und was ja durchaus in eine, das hat er, sagt er ja auch, ja, vielleicht habe ich ein bisschen zu sehr auf eine Design-Ecke gesetzt. Also man sagt, hat ja so einen Kreis und nimmst du dann, sagt, entweder versuche ich einen Allrounder zu schaffen, dann ist dann überall irgendwie gut, oder du gehst in so eine Ecke rein und versuchst dann ja schon so ein bisschen damit zu, oder man spekuliert, alle Designer und Skipper spekulieren bei ihren Neubauten darauf, welche Windbedingungen und Wellenbedingungen haben wir denn? Das wird rein wahrscheinlichkeitsmäßig ausgerechnet und dann bist du mit einem Design, was eben anders aussieht als die anderen, bist du natürlich, hast du dann auch so eine Achillesferse. Du kannst natürlich schneller sein, wenn, wie gesagt, diese Downwind-Bedingungen, darauf war das Boot spezialisiert. Das hat es auch beim Ocean Race schon bewiesen, dass es da funktioniert, aber auch bei den Atlantik-Rennen, wo er dann auch Zweiter war. Auf dem Weg nach New York besonders, wo er wirklich an Dolan auch vorbeigehämmert ist, also da funktioniert das Schiff. Aber es ist eben, diese Bedingung gab es zu wenig bei der Uniglobe und das kann man aber so machen, weil wir haben auch öfter darüber gesprochen, schon beim letzten Mal, wer gewinnt denn da eigentlich? Das sind viel diese Figaro-Segler, wir haben viel über Figaro gesprochen. Das ist quasi Segler gegen Segler, wenn das dann in den Zweikampf, Dreikampf, Vierkampf kommt, wenn dann die Halsen, Wänden gegeneinander gefahren werden müssen, da sind diese Ausbildung, die Franzosen rein seglerisch auch haben, in dieser Figaro-Szene, das ist über viele, viele Jahre da im One-Design-Bereich genau das auszutesten. Das hat Boris eben nicht in seiner Vita. Da hat er sicherlich auch Defizite in diesem Bereich, wo die, ja, gerade Dolin, und ich meine, haben wir schon gesprochen, der stand fünfmal auf dem Podium in Figaro, Richomme hat es zweimal gewonnen. Das weiß er auch, das ist ja klar, ist ein Deutscher, ist eben nicht der Franzose, die damit irgendwie aufwachsen. Dann macht es vollkommen Sinn, sich in so eine Design-Ecke zu bewegen, so ein bisschen, und dann auch ein gewisses Risiko mit einzugehen. Das fand ich schlau. Im Endeffekt hat er ein bisschen da gepokert und sagte auch, ja, vielleicht war es vielleicht im Nachhinein doch ein bisschen zu sehr in diese Ecke und die Bedingungen sind nicht gekommen. Man muss dazu sagen auch nochmal, sonst, auch bei der vergangenen Vendée Globe, wo er gut war, da gab es drei quasi in Anführungsstrichen Neustarts, wo es eben Flauten gab, wo die vorne gestoppt haben, die anderen sind wieder angekommen. Das ist eigentlich normalerweise so. Das gab es diesmal nicht, zumindest nicht für die ersten drei. Die sind einfach durchgehämmert von vorne bis hinten. Die haben nicht mehr gestoppt, haben nicht mehr nach hinten geguckt. Naja, und da kam er halt nicht mehr ran.
Jetzt hast du viel gesagt, doch das, was ich gefragt habe, nicht. Ich bin enttäuscht. Ja. Eine Zahl.
Eine Zahl. Ja, dachte ich ja. Ja, also wirklich am hinteren Ende, also wenn du sagst, performance-mäßig.
Nenn eine Zahl.
Was ist denn das da? 10 ist gut oder schlecht?
10 ist beste, 1 ist schlechteste.
Ja, ist dann, sage ich mal, 2, um's nett zu sagen. Aber ich, wie gesagt, ich kann es gar nicht so einstellen. Checke das oder ich messe oder ich überlege, was er selbst sagen würde, und ich glaube, mehr als das ist, also alles hinter 10 ist eine große, große Enttäuschung.
Finde ich auch. Ich hätte wahrscheinlich eher 3 gesagt, 2 bis 3.
Ach, hinter 10,
genau. Ich würde auch nicht mit Miku d'accord gehen. Jetzt bin ich französisch geswitcht. D'accord. Ich würde das nicht eine 3 nennen. Da würde ich wahrscheinlich eher eine 4- dranhängen, glaube ich. Mhm. Noch mit Sternchen. Weil ich finde, ich meine, das Boot ist vor langer Zeit gebaut worden. Es ist ja alles auf diese Vendée praktisch zugelaufen. Das ist alles drauf geplant. Auch die Ocean Race und dieses ganze Testen und, er war ja auch vorher gut, also es waren ja diese Vorbereitungsrennen waren ja spitze. Das Boot hat im Southern Ocean gezeigt, was es kann. Beim The Ocean Race, da ist es richtig geflogen. Hat ja die Southern Ocean Etappe praktisch gewonnen. Und dann hat er auch immer erzählt im Vorfeld, er wäre das bestvorbereitete Boot und. Und dafür finde ich das Ergebnis eigentlich schwach, muss ich sagen, also 12. Nun kann man sagen, es wird ja auch immer so dargestellt, naja, er hat auch wahnsinnig viel Pech gehabt, so viele Schäden und so. Nee, die Schäden kamen, als es schon eigentlich vorbei war. Da war das schon durch mit Podium sowieso. Und mit, ich weiß gar nicht, an welcher Stelle er lag, an welcher Position er lag, als er das mit dem Foil hatte. Dann kam das mit dem Masten sowas. Da war der Drops aber schon gelutscht. Da war der schon raus. Und klar, ich meine, in seiner mittlerweile, glaube ich, größten Zielgruppe, die natürlich nicht aus Seglern besteht, vor allem nicht aus Seglern, die den ganzen Tag drüber quatschen oder schreiben. Ich habe eben in der großen deutschen Tageszeitung mit vier Buchstaben gelesen: Segelheld Hermann rettet sich als Zwölfter ins Ziel. Da ist es dann heldenhaft, weil er auch noch das Segel ist auch noch gerissen und so. Klar, wie gesagt, ich betrachte das rein sportlich,
Ja, aber nochmal,
würde ich das so.
du sagst ja jetzt tatsächlich schon mit der Vorbereitung und hin, also das sehe ich tatsächlich viel positiver. Also in dem Bereich, wo er tatsächlich, wir erinnern uns dabei,
Das habe
Brasilien.
ich ja gar nicht negativ
Nee,
gemeint. Ich
ja.
meinte nur so viel Aufwand und dann
Ja,
so rauszukommen,
wie
das
gesagt,
finde
wir
ich
sprechen
halt.
ja drüber über sportliche Entscheidungen oder nicht. Also und das Wichtigste ist ja eigentlich bei so einem Segelwettkampf, das bei allen gleich hat, die Vorbereitung funktioniert, alles, was man quasi na, selbst beeinflussen konnte, das sind ja Designentscheidungen und auch sportlich selbst kommt man in den Bereich, hat man die richtigen Entscheidungen gefällt und das muss man eigentlich sagen, wenn wir dann, sag ich mal, ein Standbild nehmen in der Situation quasi vor Brasilien, wenn wir uns erinnern, da war er ja im Bereich der Top 4, also ich gucke da gerade noch mal drauf, da war 40 Meilen hinter dem vierten auf Platz 6, ist da gut rangefahren in dem Bereich, wo Levin und Paul Maillard ganz viel verloren haben, als sie weiter Richtung Osten gesegelt sind. Wir erinnern uns, Rouillon, okay, der hat das schon sein Problem mit der J2, wird also langsamer. Aber da in dem Moment liegt er 35, 40 Meilen nur hinter Platz 4 und das heißt, dass es bis dahin das eigentlich gut gelaufen wäre. Alles, was Podium hätte ich nicht gedacht, das wäre ein riesiger Erfolg gewesen. Platz 4 wäre auch ein schöner Erfolg gewesen, an der
Ja,
Lacke
auf jeden
dabei,
Fall.
ne? Aber dann fing das eben an, ja, dass er dann abfallen musste bei der Reparatur mit der J2, dann kam der Blitzschlag, dann kam das Foil ab. Aber das kann man dann eigentlich jetzt nicht mehr in diese Gesamtwertung reinnehmen, rein sportlich. Das war, insofern sehe ich das eigentlich viel positiver. Und da war schon irgendwie auf einem Level, wo er eigentlich mitspielen wollte. Das hat er irgendwie für sich geschafft. Und da muss man jetzt irgendwie den Schnitt machen. Ja, ich habe mich jetzt, oder wie seht ihr das eigentlich? Ich habe mir schon ein bisschen Gedanken auch gemacht über die mediale, ja,
Das wollte ich gerade sagen.
ja, die
Vielleicht ist
Ebene.
meine Bewertung
Ja.
auch dadurch beeinflusst, weil ich ja so der Medienfredel hier bin. Vielleicht liegt mein Gesamteindruck auch daran, weil ich fand ihn, das ist meine persönliche Meinung, ehrlich gesagt auf dieser Tour irgendwie seltsam. Also es fing an mit, da haben wir ja auch drüber gesprochen, im November schon da im Nordatlantik, als er da unter diesen, alles fuhr ihm davon und er stand da in der Wolke. Und statt mal was dazu zu sagen, erzählt er über fliegende Fische. Das fand ich ganz merkwürdig. Und das hat sich so eigentlich wie so ein roter Faden so durchgesetzt, so mit diesem, ich fand auch dieses Gedicht irgendwie, weiß ich nicht, wo ich das einordnen soll.
Der Tanz war nicht schlecht. Das war noch ein Highlight.
Der Tanz,
Ja.
genau. Es waren schon ein paar Kabinettstückchen dabei irgendwie, die aber jetzt gar nicht so lustig sind. Also wo ich nicht, ich meine, wir hatten ja jetzt gerade Samstag Conrad Kohlmann hier, dessen Videos, das verehre ich, wie der das macht. Muss ja auch nicht jeder wahnsinnig lustig sein. Manche melden sich ja auch fast gar nicht von unterwegs. Er macht ja schon sehr viel. Aber dann gab es auch wieder so Pausen, wo er sich gar nicht gemeldet hat, wo man denkt, was hat er denn jetzt? Und ich weiß es nicht, ich hab da jetzt keinen zusammenfassenden Begriff für, aber ich fand die, ja, diese Außendarstellung fand ich ja, weiß ich nicht. Also ich kann jetzt dann, ich kann, da könnte jetzt keine Schulnote geben, da müsste ich sagen, dann muss ich noch irgendwie 5-mal schlafen, was im Moment bei Husten schwer ist, aber vielleicht bin ich da in 3 Wochen mal klar darüber, wie ich das finde.
Was meinst du denn, Michael? Also, ich habe es auf der Messe so ein bisschen auch gehört, dass da kam das Thema nochmal hoch, da haben wir auch schon mal kurz drüber gesprochen, dass er, dass es doch bei einigen Franzosen in der Szene da nicht so gut angekommen ist im Vorfeld, dass er tatsächlich nicht vor Ort war und auch auf dem letzten Foto aller Skipper fehlt. Von den 40 Skippern sind es nur 39 und klar, er hat sich ja so ein bisschen eine Auszeit länger zu Hause genommen und dann war er aber auch nicht vor Ort. Was man glaube, ich glaube, da muss er dann auch eine Strafe zahlen, wenn er dann da bei dem, naja, die Fans wollten ihn da halt irgendwie sehen auf dem Boot. Ja, konnte ich vorher nicht so richtig beurteilen. Ich habe es jetzt nur mal, es ploppte auf der Messe, irgendwer erzählte, dass da bei einigen nicht so gut angekommen wäre. Ja, wie siehst du denn das, Michael?
Ja, also ich meine, ich muss wirklich sagen, ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt, dass er natürlich nicht so das große Medienaufkommen in Frankreich hat, wie jetzt letztendlich er ist ein deutscher Star und er hatte natürlich in Deutschland deutlich mehr mediale Aufmerksamkeit bekommen als in Frankreich. Nur, und das muss man wirklich immer wieder betonen, er hat sich halt auch durch seine sportlichen Leistungen im Vorfeld der Regatta wirklich auf eine ganz gute Position gebracht irgendwo. Also er wurde immer erwähnt und er war ja auch immer bei den Favoriten dabei und so weiter und so fort. Und man sieht das jetzt auch so ein bisschen, so wie jetzt die Organisatoren beziehungsweise die PR-Leute der Vendée Globe sein Rennen zusammengefasst haben. Das ist schon, sagen wir mal, sehr, sehr sportlich, wie sie das zusammengefasst haben. Also da ist kein Ding dabei, wo sie sagen, na ja, Gott, jetzt hat er doch ein bisschen übertrieben mit seiner Favoritenrolle am Anfang und so weiter und so fort. Nein, sie haben einfach schön brav geschrieben und das muss man auch wirklich auch mal anerkennen, weil die Franzosen gerade gegenüber Ausländern gerne ein bisschen ironisch und hämisch werden. Aber das ist eben bei ihm nicht der Fall gewesen. Und ich bin gespannt jetzt auf die Artikel in den französischen Tageszeitungen, gerade speziell diese Westküstentageszeitungen, die sich ja sehr, sehr stark um Segeln, ums Hochseesegeln und so kümmern. Bin gespannt, was Sie jetzt über Boris Herrmann schreiben werden, über sein Rennen. Denke mal, das wird sehr positiv sein, aber halt nicht sehr positiv, sondern verhalten positiv, weil ja, sie haben einfach einen Fokus auf ganz andere Segler eben, ne? Gerade jetzt zuletzt eben auf die Frauen und so weiter. Aber um bei Boris zu bleiben, er hat eine gute Standing hier in Frankreich und das bleibt auch so. Das bleibt einfach auch so.
Ja, der ist
Und
auch
also, ob
einfach
er jetzt 13. wird, 12. wird
eben.
oder 4. geworden wäre, ne? Es ist einfach so.
Das weiß ja im Grunde auch jeder. Ich meine, das wissen auch die wissenden Franzosen, die Fans da. Ich meine, das ist eine Regelregatta, kann so laufen oder so. Ich meine, sind ja nun auch einige ausgefallen. Das hätte alles schlimmer laufen können. Aber finde ich auch. Aber ich meine, okay, dass jetzt die PR-Maschinerie von der Vendée Globe jetzt nicht kritisch ist bei irgendwelchen Teilnehmern, das hätte ich jetzt auch durchaus erwartet. Aber klar, die Tageszeitungen sprechen da schon mal anders. Aber es ist eben. Ja, die Beurteilung sehe ich also auch aus der Warte jetzt manchmal ein bisschen schwierig. Klar, er wurde von allen da auch von den Franzosen und das sehe ich auch wie du sagst sportlich in die Top 5 eingeordnet. Also von den wichtigsten Medien haben wir ja also auch so gesagt. Und da ja war er in dem Bereich war er im Endeffekt auch und das hat funktioniert. Aber so dieses ja, wie kam er so rüber? Ich habe auch manchmal so das Gefühl gehabt, das ist schon alles so im Vergleich zur vergangenen Vendée Globe. Es war schon ein bisschen, ja, wie will man das sagen? Ein bisschen künstlicher oder so PR-mäßiger oder darauf bedacht, eben nicht so locker, ja, weniger locker, keine Ahnung. Es waren ja durchaus die Passagen, wo er dann sagte, ah, das ist jetzt durchaus schief gelaufen, aber eigentlich, und da haben wir haben ja viel über Emotionen auch schon während der Regattaphase gesprochen, da fehlte manchmal so ein bisschen, und wenn man dachte, ah, da müsste doch jetzt ein bisschen was kommen. Dann kam so, ja, nee, alles gut, alles okay. Das zeigt er aber eher, ich habe das, glaube ich, verstanden. Er hat ja viel gesagt, ja, ist gar nicht so schlimm. Ich bin viel besser eigentlich gewappnet für diese Vonnegut Globe als beim letzten Mal. Ich habe mich drauf vorbereitet. Und das ist so selber seine, klingelt immer so ein Psychologen, Sportpsychologe im Ohr, der dann auch sagt, du musst dich auf das Positive konzentrieren. Da hat er sicherlich mit gearbeitet. Und das, ich glaube gar nicht, dass das so bewusst gesagt, ich muss jetzt was Positives auch, wie gesagt, da mit den fliegenden Fischen und was auch immer alles. Das ist eher so die Art gewesen, wie er tatsächlich dann auch denkt. Und solche Situationen, die muss ja aus, da muss er erstmal mit klarkommen, wenn dir die Flotte wegfährt irgendwie. Und das habe ich durchaus verstanden. Ich glaube, es kommt vielleicht manchmal ein bisschen falsch rüber, weil das einfach so eine Technik auch ist, damit mit umzugehen. Think positiv. Und gerade bei so einer langen Regatta, sonst kommst du da gar nicht mit klar. Aber es kommt dann eben manchmal so ein bisschen, ja, vielleicht hölzern rüber, weil, ja, ich erinnere durchaus da einige, welche Geschichten waren denn das von dem Kollegen, wo dann die Fock runterkam und dann siehst du ihn da einfach mal fluchen und Merde und ja, sowas wird man vielleicht ein bisschen, dann ist man vielleicht noch mal ein bisschen näher dran, aber hier hat man eher so das Gefühl, kurz danach kommt dann das Video auch von Malizia PR Ecke, dann irgendwie ein Video mit Sonnenuntergang und Musik unterlegt und es ist ja schon viel auch eher so kuratiert möglicherweise. Ich fand auch die Geschichte, Boris hat ja dann, finde ich immer gut, ich weiß, dass er hat am Anfang immer schon gesagt, dass Dallin so sein Vorbild war bei der letzten und dass er den wirklich verehrt und dann hat er ihm natürlich jetzt auch, als er dann gewonnen hat, ja quasi einen Beitrag aufgenommen auf Englisch, wie er eben ja, dass er ihn beglückwünscht und wie cool das alles war, aber dann direkt danach macht er es eben nochmal auf Deutsch und dann merkst du, er liest das eben ab, er hat sich, entweder hat er den Text bekommen oder er hat sich den selbst aufgeschrieben, einen langen Text. Das ist natürlich doof, das ist was anderes, als wenn du jetzt irgendwie spontan in die Kamera redest und deine Gefühle offenlegst. Und ja, es ist eher so ein bisschen ein Projekt, ich muss da besser werden. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen. Ich fand es eigentlich ganz cool, weil er sagte, ich hatte ja Cole Brower mit ins Team geholt und von der will er ein bisschen lernen, wie man das eigentlich so macht. Und Cole Brower fährt ja gerade parallel damit ihre, haben wir auch drüber geschrieben, Elisabeth Tucker, die fahren ja zu zweit auf einer Class 40 da Richtung Australien. Und das ist so genial. Das ist auch, okay, das ist jetzt was anderes. Sie sind zu zweit, die haben keinen Wettkampfstress. Aber wie die einen einfach so ihr Leben zeigen, wie die Spaß haben oder wie die auch spontan reagieren. Oder wir haben ja auch Konrad irgendwie gesehen. Das ist schon irgendwie anders. Und jetzt ist es schon so ein bisschen, ist ein Millionenprojekt, ist jetzt der Job und ich segel nicht gut und jetzt muss ich es irgendwie erklären. Ist mega schwierig, aber also vielleicht kann man sagen, es fehlt so ein bisschen so die Leichtigkeit vom letzten Mal. Jetzt war es alles ein bisschen mehr durchdacht und na klar, musst du auch sportlich erstmal was erklären oder Misserfolge erklären, ist natürlich auch mega schwierig. Ja, aber ja. So.
Ich weiß es gar nicht. Ich ganz kurz noch dazu. Ich glaube, Carsten, dass dessen Zielgruppe, die er anspricht, gar nicht mehr die Segler sind. Das sind eh zu wenig davon in Deutschland. Ja. Wenn er jetzt im Segelsport Zielgruppen ansprechen würde, dann würde er auch, was er fantastisch kann, Französisch sprechen auch mal und Französisch kommunizieren, was er, glaube ich, nie macht. Ich meine, die französische Vendée Live-Show gucke ich nicht, da wird er mit Sicherheit mal gewesen sein, aber er kommuniziert nicht zweisprachig. Er kommuniziert in Deutsch.
Ja, in Englisch, ne? Also meistens.
Und in Englisch, genau. Mhm. Ja.
Ja, da muss ich dazwischen grätschen. Er macht auch viel in Französisch.
Ja, okay.
Doch, wirklich.
Mhm. Aber so auf seinen eigenen Kanälen nicht. Nee. Ich glaube, er spricht in Deutschland schon so die Zielgruppe an, die dann abends Lanz guckt, wenn du da sitzt und die dann sagen, boah, sie mussten in den Mast, wie hoch ist der denn, ist das nicht gefährlich? Ich sage das überhaupt nicht respektierlich, ja. Das ist auch total klug. Also wenn du Reichweite haben willst, geh bitte nicht zu Seglern, dann nimm lieber hätte er seinen Hund mitnehmen sollen, dann hätte er richtig Reichweite gekriegt. Mhm. Ich glaube, dass sich das daraufhin eher so ein bisschen fokussiert, auch mit das spricht auch dafür, mit dem Interview oder dem Gespräch mit Habeck,
Ja.
So wie auch damals mit Greta Thunberg. Das hat er auch nicht gemacht, um in Segelkreisen bekannt zu werden, sondern der erschließt sich da natürlich völlig neue Zielgruppen. Und vielleicht ist es auch klug, weil wir haben ja sonst keinen Segler, dem die Leute zujubeln. Auch wenn sie nächste Woche nicht mehr jubeln, dann ist es, dauert halt wieder 4 Jahre. Oder beim The Ocean Race hier, dann jubeln sie auch wieder. Weißt du, wie jetzt ist gerade Handball-EM oder WM, ich weiß gar nicht, was es ist. Jedenfalls
WM,
Handballturnier und dann gucken sie alle wieder Handball und ab nächste Woche, wenn die raus sind, gucken sie wieder alle nicht Handball. Das sind ja dann keine Hardcore-Fans, aber du siehst es auch schon an den Kommentaren, auch auf Segelreporter, auch auf Facebook, so auch an den Likes, dass das Leute sind, die sonst sich gar nicht dafür interessieren. Und vielleicht hatte da einfach den guten Punkt zu sagen, gut, ich gehe jetzt in diese, das ist einfach meine Zielgruppe und das ist das, wo natürlich auch das größte finanzielle Potenzial steht, weil die ganze Party muss ja auch irgendwie jemand
Ja,
bezahlen.
hast du recht. Es ist auch ein großer Erfolg, dass er die Leute erreichen. Ich erinnere auch gerade, wie er das perfekt dokumentiert hat, auch mit da, wie er in den Mast muss und was er da hat, er doch sein ganzes Geschirr aufs Deck gelegt und dann gefilmt. Guck mal, das brauche ich und das brauche ich. Dann haben wir doch noch über den Strop am Hals irgendwie philosophiert. Also hast du völlig recht. Ich glaube, das ist auch, der hat einfach nach der vergangenen Morning Globe eine größere Zielgruppe, muss ein bisschen vielleicht mehr erklären. Vielleicht ist das, was manchmal so rüberkommt. Und er hat natürlich auch eine professionelle Social Media Team da, das dann die Beiträge kuratiert und vielleicht kommt einem das
Ja,
ein
und dann
bisschen
muss man auch
rüber.
sagen,
Naja.
haben wir,
Ja.
gab es jetzt schon länger keine PK mehr. Es waren welche angekündigt. Vorher gab es ja immer noch
Ja.
Pressekonferenz mit ihm live vom Bord. Dann sind die irgendwann mal zwei abgesagt worden. Dann kam auch gar keine mehr. Das würde sich ja dann, wenn er keine Lust gehabt hätte zu kommunizieren, dann hätte er ja seine Videos nicht gemacht. Aber diese Zielgruppe hat er noch bedient. Aber die andere, dann weiß nicht, aus welchen Gründen auch immer er nicht mehr, vielleicht hat er keine Lust mehr gehabt, kann ich auch verstehen. Aber ich habe gerade die zarte Stimme von Miku unterbrochen, der jetzt nicht mehr knackt. Du wolltest noch etwas dazu sagen.
Ich wollte einfach nur sagen, jetzt gerade was den Gemütszustand von Boris anbelangt. Wir haben am Anfang der Regatta ganz oft darüber gesprochen, dass Boris Herrmann sehr, sehr stark unter Druck stand auch, ne? Also von vornherein. Und ich finde, das spiegelt sich wirklich in so manchen, in manchen seiner Videos wieder. Dieser Druck, der auf ihm lastete auch. Und das war ja auch, du hast es eben kurz angesprochen, Carsten, diese Geschichte, dass er vorher einfach sich, der ist ja der einzige Segler gewesen, der tatsächlich sich 3 oder 4 Wochen vorher überhaupt nicht mehr gemeldet hat. Der ja nach eigenen Aussagen in einem, ja, in einem Tunnel war und sich mental auf die Regatta vorbereitet hat. Und das hast du von keinem anderen gehört. Also wirklich nicht. Und das hat einfach auch ganz viel damit zu tun, dass er stand unter enormem Druck, also zumindest für ihn jetzt so. Er war unter Druck. Und ich glaube, das sieht man dann auch so ein bisschen in so, ja, manchmal kam man mir so fast schon ein bisschen verlegen vor. Und ja, und ich glaube, es ist jetzt so, wie es ist. Und ich glaube, wir können da auch getrost einfach jetzt mal einen Strich drunter machen, irgendwie. Also wirklich,
Miku
ich denke
möchte
mal
nicht immer so
wirklich,
lange über
das
Boris
haben
reden.
wir jetzt
Ja,
wirklich
genau.
so Möchte ich immer über Boris
genug,
reden,
genug
irgendwie, das stimmt schon.
durchgebabbelt, ne?
Ja, aber
Und ist jetzt
wir sind
gut.
ein deutscher Podcast,
Ja,
wie wir immer so schön sagen,
das
das
stimmt.
Leitmedium in diesem Bereich.
Genau.
Und nicht
Ja, ist auch
die HT
faszinierend.
geschrieben. Ja, und das, natürlich ist es auch natürlich ein, ist auch ein Thema. Wir haben ja im Vorfeld auch viel gesprochen und da auch nochmal abschließend, deshalb habe ich gesagt, irgendwie, ich würde eine schlechte Note geben aus sportlicher Sicht, weil ich da auch das auch mit reinzähle, dass man vorher so, ich in dem Tunnel und konzentriere mich voll drauf und sowas. Und dann hören wir wirklich auf, Miku, da habe ich keine Frage mehr. Er will ja weitermachen.
Ja.
Meint ihr, dass er beim nächsten Mal auch wieder eine kleine Holzvertäfelung, so eine gemütliche Kuschelecke mit Sternenhimmel hat, oder wird er das besser lassen? Das hört sich jetzt gemein an, aber das fällt ihm natürlich immer auf die Füße, ja? Also es ist wie, wenn Fußballer sich die Haare irgendwie komisch färben und dann spielen sie nicht mehr gut, dann wird auch immer gesagt, ja, vielleicht machst du die Haare mal anders. Ich greife das jetzt einfach mal auf, aber natürlich, wenn du sportlich dann nicht so gut bist,
Ja.
wie von dir vielleicht erwartet wurde oder wie du vielleicht auch Hoffnung geschürt hast, dann könnte man natürlich jetzt, wenn man böse ist, und das bin ich gar nicht, ich mag Boris und ist alles gut, ich hätte mir gewünscht, dass er auf dem Podium oder weiter vorne ist, aber dann kann es dir natürlich auf die Füße fallen, dass man sagt, ja, vielleicht macht die, ist die Spielecke nicht so richtig geil gewesen.
Na, aber das glaube ich eben auch nicht.
Fürs Mentale, nein,
Ja.
nein, fürs Mentale, weil vielleicht nimmt sowas das Messer aus den Zähnen.
Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube eher, man kann es ja vielleicht eher andersrum drehen. Vielleicht hätte er das sonst alles gar nicht überstanden. Also wenn ich jetzt mal sehe, also das finde ich ja, ich meine, wir reden ja gleich auch noch mal über andere, aber also diese Phase jetzt zum Schluss, erstens, irgendwer hatte das vorher schon mal kommentiert, tatsächlich nach dem ersten, am Anfang schon immer diesen, nein, als er dann in der Flaute lag und dann versucht immer den Anschluss wieder herzustellen. Das ist ja mental extrem herausfordernd. Du hast ein Boot und weißt, was es kann und guckst dann auf den Wetterbericht und sagst, das geht nicht mehr. Also da kommst du jetzt nicht mehr ran. Diese paar Meilen am Anfang, die ich da verloren habe, ich komme da nicht ran. Und das wusste er. Hat er immer schon am Anfang ja schon gesagt, oh, das kostet mich 1500 Meilen. Da musst du erstmal erst mental mit klarkommen. Und jetzt zum Schluss ist ja noch viel schlimmer. Dieser Sturm, du hast ja dann dein Foil halb abgebrochen. Ich habe das ja noch mal gesehen. Ich finde das ja auch lustig, dass er das, oder ich habe mich immer gefragt, warum er das eigentlich nicht abgesägt hat, das Ding. Das haben ja, die anderen haben es ja auch abgesägt. Und jetzt schlackerte das da immer irgendwie rum. Ja, der hatte gar keine Säge an Bord. Hat man normalerweise auch nicht so ein Fuchsschwanz oder die haben ja eher so Akkugeschichten dabei, wo sie es dann absägen. Wir erinnern uns noch
Aber
an
eine Flex hat er doch an
eine
Bord.
Flex hat er. Aber das reicht nicht. Und halt auch so einen kleinen, auch noch eine Säge, die nicht so viel wegmacht. Aber das ist der Grund, wieso er das Ding da noch dran
Ja,
hat.
zu kleine Flex. Das
Ja,
ist,
eben, du kommst ja auch nicht so
Leute
tief.
kauft nicht bei Themen.
Aber das ist schon irgendwie, naja, also deshalb. Vielleicht hätte er das ohne seine Kuschelecke da gar nicht geschafft. Ich glaube, er war ja, ich habe ja, das stelle ich mir tatsächlich am Endeffekt total brutal vor.
Carsten, fass dich kurz, sonst ist mir Kugel.
Ja, genau. Aber dass er das zum Ende nochmal überhaupt geschafft hat und gerade, weiß, mit Michael haben wir bei der letzten Running Globe viel über BU damals gesprochen, der nochmal, weiß ich, nach 9 Tagen hinterher gesegelt ist, was das psychologisch für ein Mist ist, so eine Weltregatta zu segeln und hast eigentlich keine Chance mal vorne hinzukommen und dann ist vielleicht ganz cool, wenn du ein bisschen Vertäfelung irgendwie hast. Also das hat performancemäßig, glaube ich, überhaupt nichts ausgemacht. War ja irgendwie voll dabei und aber
Guter
genau.
Punkt, guter Punkt übrigens ganz kurz.
Ja.
In dem Tracker, da gibt es jetzt einen schönen Punkt, da kommen wir gleich auch mal drauf,
Ja.
der so unterhalb der Azoren ist. Da fährt immer noch ein Boot Wind wie D98 mit. Wenn du drauf fliegst, das ist Yannick Bestaven.
Ja.
Fährt der die Karre selber zurück oder ist das sein
Ja.
Shore-Team?
Der ist ganz normal, hat er da unten bei Cap Horn da in Ushuaia hat er repariert, da war da sein Team da, hat er Strukturschäden da hinten im Heckbereich gehabt und jetzt fährt er ganz normal nicht.
Zuckelt alleine,
Ja,
zuckelt er aber ganz alleine.
er fährt alleine, in jedem Fall, hat er
Genau.
ja gesagt, von Anfang an, dass er unbedingt dieses Ding alleine dann auch beenden will. Wie
Genau.
damals übrigens ja auch Samantha
Sam
Davis
Davis,
und
genau.
Isabel Joschke
Genau.
von Brasilien aus, ne?
Ja.
Ist er dann
Die sind
eigentlich
ja auch,
auch,
die wollten unbedingt nach Hause segeln.
ist er wahrscheinlich, wenn der in den Chenal heißt der, ne? Nicht Chanel, Chenal, ne?
Ja.
Wenn der
Chanel.
in den Chanel reinfährt, da ist er wahrscheinlich auch die Hütte voll und der wird bejubelt.
Ja.
Und ganz ehrlich, muss man ja eigentlich fast sagen, dann ist es auch egal, ob du jetzt irgendwie 16.
Ja.
wirst
Völlig.
oder nix,
Finde ich cool.
weißt du, oder
Ja.
ob du jetzt irgendwie als einer der, also als der Vorjahressieger, du bist ja trotzdem der Held. Miku, generell, Frankreich ist denn wahrscheinlich waren die Frauen Thema, da kannst du was über sagen, ne?
Immer
Ja,
jetzt unser
unbedingt. Nee, also ich meine,
Frauenspezialist.
Frankreich feiert jetzt nicht Boris Herrmann, haben wir ja eben schon kurz gesagt, sondern Frankreich hat vor allem die Frauen gefeiert, die reingekommen sind jetzt schon. Also das heißt, als zweite Frau eben Clarisse Krämer. Aber wer richtig groß gefeiert wurde, war Justine Metteau.
Zu
Obwohl
Recht,
sie
die
eben keine
Schweizerin.
Französin ist, ne? Wie wir ja alle jetzt mittlerweile wirklich alle wissen, sondern sie ist ja Schweizerin, aber kommt aus Genf und ist eben somit im frankophonen Bereich ja voll etabliert schon. Und sie ist ja auch schon seit vielen Jahren eine sehr, sehr bekannte Hochseeseglerin. Und also die ist in den Medien in Frankreich sehr, sehr, sehr gefeiert worden. Also unter anderem beispielsweise die großen Nachrichten im ersten französischen TV-Kanal ist sie gleich erwähnt worden, dass sie als erste Frau reinkam. Und das ist auch nicht unbedingt selbstverständlich. Die erwähnen auch nicht jeden, der da reinkommt. Und was man auch nicht vergessen darf, die Franzosen sind große Radiohörer. Und in Frankreich ist jeden Tag in den französischen Nachrichten wird über die Vendée Globe berichtet. Und es wurde länger eben jetzt speziell über die Justine Metro berichtet. Also das ist nochmal ein ganz anderes Kino als jetzt bei uns, selbst mit Boris Herrmann. Um da nochmal ganz kurz drauf zurückzukommen. Boris wird jetzt bei euch oben im NDR wird er erwähnt werden. Höchstwahrscheinlich wird er auch noch mal ganz kurz in den Tagesthemen kommen. Aber das war's dann auch. Und
Nee, das glaube ich nicht.
glaubst du?
Die, nee, Lanz und Co. und die wollen den alle haben und der Held, der
Ja,
dann
das
mit
kommt.
Habeck
Umso
gesprochen
besser für
hat und
ihn.
den,
Umso besser für ihn.
das,
Umso besser.
ich glaube, das ist die Positionierung, die er vorhat. Also
Ist ja auch, hat beim letzten Mal super funktioniert, das war auch seine große Show danach, weil das muss man sagen, das kann er, das bringt das rüber, er ist immerhin der Abenteurer, der um die Welt gesegelt ist und das hat kein,
jetzt habe
der
ich euch
einzige
den
Deutsche.
Steilpass
Ja,
reingeschossen,
jetzt
ne?
sind wir wieder bei
Jetzt habe
Boris.
ich euch den Steilpass gegeben. Das kann ja wohl nicht wahr
Ja,
sein,
war
dass mir
schon
sowas passiert jetzt, ne? Aber gut, okay. Darf ich trotzdem über die Frauen
Ja,
weiterreden?
okay.
Wir
Also
machen noch,
gut.
Nico, wir machen noch mal ein Boris-Spezial.
Ja.
Ja, das ist mit mir aber. Ja,
Nee,
genau,
ohne
doch
dich.
sehr,
Das
mit mir,
nervt
ne?
da.
Okay. Nee, aber Clarice Krämer war auch noch mal ein ganz großes Kino. Das ist ja, mit Clarice Krämer ist ja immer so eine emotionale Geschichte dann auch. Und das ist ja auch wieder ganz wunderbar bedient worden, weil sie kommt an und sie ist die Frau, die über die Ziellinie segelt und kein Schwein merkt. Ja, weil sie mitten in der Nacht darüber segelt. Es ist ja noch nicht mal ein Fotograf da gewesen, oder einer
Ja.
war letztendlich da, ne?
Wie bei
Und
Boris. Sind
das
wir
ist
wieder bei
halt,
Boris.
und sie musste dann hinterher sogar noch nach La Rochelle und aber zum Glück wurde ja da nochmal ein richtig toller Empfang auch gemacht und der ganz große Empfang wird dann ja im Chenal stattfinden. Aber
Ja, aber
auch
das
Clarice
ist
Krämer hat
so
ganz tolle
schade, finde
Medien
ich.
gehabt.
Es ist so
Ja,
schade.
aber.
Ich mag Clarisse total gern. Ich mag die Videos. Die kommt immer so ehrlich rüber. Das ist immer zwischen Lachen und lustig sein und heulen und verzweifelt sein. Das macht
Eine
die, finde
ganz
ich,
tolle
total toll.
Frau,
Aber
ganz
stell
cool.
dir, Miku, um dich nochmal ein bisschen zu triggern, stell dir vor, weißt du, du bist jetzt irgendwie knapp 80 Tage unterwegs und freust dich. Du fährst über die Ziellinie gleich, gehst in den Chenal und dann laufe ich über den Steg oben in die Galetterie und esse den Galette Boris Herrmann und der Chenal hat zu. Das ist doch total bescheuert, oder?
Chenal ist
Ja,
geschlossen, ja, ist gemeint,
nur
ja.
wirklich, Clarice Krämer hat auch eine ganz wunderbare mediale Response, muss man echt sagen.
Zu
Klappt
Recht.
wunderbar. Und ja, es läuft alles super. Aber ich muss jetzt nochmal einen Schlenker zu einer anderen Frau machen, eben
Zu Boris, dachte ich jetzt.
nein, zu Violette d'Orange, zu Violette d'Orange natürlich. Und über die wird sehr, sehr viel im Moment in den großen Medien in Frankreich weiterhin berichtet. Und das spitzt sich alles darauf zu, dass wenn Violette d'Orange in diesen Journal einfährt,
Dann bricht der schon halt zusammen.
da geht die Post ab,
Das
Leute.
glaube
Da
ich,
geht die
ja.
Post echt ab. Und das wird sehr, sehr spannend. Also das wird ein großes Kino. Ganz toll.
Aber jetzt
Ja.
lass doch mal über
Aber,
Justine
ja,
reden. Die müssen wir richtig feiern.
ja,
Hier
gerne.
mein guter Freund Walter von der Neuen Zürcher Zeitung hat schon gemeckert. Wir würden gar nicht genug drüber reden. Jetzt habe ich gerade, als er mir die Mail geschrieben hat, hatte ich gerade ein ewig langes Porträt und ihre Einschätzung, glaube ich, gestern draufgestellt auf Segelreporter. Und das finde ich ja tatsächlich faszinierend. Die geht ja komplett unter und ich sehe das genauso. Clarice ist natürlich Strahlemann und die ist toll und das zu sehen, wie sie sich positioniert und Justine ist einfach eine richtig, richtig gute Seglerin und die hat überperformt mit ihrem Schiff, was ja die alte Charal ist. Die hat nicht so ein gutes Boot gehabt wie Clarisse. Also das ist ja nun die Apivia, die eigentlich auf dem Papier viel schneller war und sie hat auch nicht so ein gutes Boot gehabt. Das muss man auch noch mal sagen. Sam Davies, also die hat mich jetzt zum Schluss durchaus sehr enttäuscht. Was heißt zum Schluss enttäuscht? Also die ist wirklich ja die ist ja die Frau mit dem theoretisch besten Material, ist damit ja auch schon Atlantik auf dem Podium gesegelt, hat gezeigt, dass sie das kann, dass das Boot es irgendwie kann. Und ja, also man mag da ja wenig drüber sagen, aber die hat ja öfter jetzt gebremst. Zum Schluss ist ja auch nochmal, okay, das mit dem Sturm verstehe ich alles. Das ist eine seemannschaftliche Entscheidung, die ist ja hinterhergefahren.
Das fand ich auch richtig.
Alles okay, aber trotzdem.
Ist dann auch egal.
Ja, ist dann wahrscheinlich egal. Aber die hat immer, also mit diesem Boot ist ja mal schade. Es war ja all die Jahre, ja, bis vielleicht auf damals Al McArthur, sind ja die Frauen, die dabei waren, haben eben nicht das Material der Männer gehabt, also gar nicht auf dem Niveau so oben. Und jetzt hat zum ersten Mal, ja, nach Al McArthur, also das ist ja schon sehr, sehr lange her, aber jetzt Sam Davis, auf Augenhöhe konnte sie mit materialtechnisch mit den Neubauten eben konkurrieren, hat sie auch gezeigt, dass es geht. Und die hat es jetzt leider... Ja, die hat ja gar keine, die hat zwar auch Schäden und Blackouts gehabt, aber nicht so wie Boris. Und jetzt fährt sie, tatsächlich kommt sie hinterher. Der hat ja jetzt nicht in dem Sturm da schlecht performt, aber die hat es einfach irgendwie nicht ausgesegelt. Und dagegen Justine, aber auf diesem Boot, die ist ja immer, wenn man sich das erinnert, wie sie, die ist ja immer an Boris dran geblieben. Und der hat teilweise viel mehr auf die Mütze gekriegt, also auch als er immer noch mal, sag ich mal, vorne Front fuhr, also gerade da unten entlang des Eiszone. Ja, ne?
Der Teufel da unten.
Eben, und dann sagt man, oh, die ist schnell, aber die hat teilweise, weiß ich nicht, doppelt so hohe Wellen gehabt, aber trotzdem auf dem Gas gestanden. Wenn neben ihr noch Sam Goodchild, der auch ein altes Old Generation Boot hat, da die alte Linked Out, da auf die Bremse drücken musste, weil der immer vorne reinknallte in die Wellen. Und da hat sie, also das finde ich im Nachhinein mit dem, hat ja auch schon auch ein Segel verloren, mit dem limitierten Material hat sie da maximal performt und das ist schon aller Ehren wert. Aber wenn man dann eben bedenkt, dass sie auch schon zweimal einmal Volvo Ocean Race gewonnen hat, als es das noch so hieß mit Dongfeng und auch Ocean Race mit Eleven's Hour, die ist mit auch mit Charlie Dalin irgendwie lange gesegelt. Also das ja, ist einfach eine, ja, die hat mir, was sagt man, Chapeau, um es jetzt auch mal ein bisschen französisch zu machen, also fand ich ja, sehr, ja, sehr,
Chapeau.
Eine der besten Leistungen man dieser Ronde Globe, glaube ich. Ja.
Man muss aber auch dazu sagen, Justine ist von Anfang an die Frau gewesen, auf die die meisten gesetzt haben, unter den Frauen. Ja. Weil sie ist, wie du schon gesagt hast, sie ist auch vor dieser Vendée Globe schon die beste Hochseeseglerin gewesen.
Stimmt.
Da geht einfach kein Weg dran vorbei. Und so wie sie sich beispielsweise nach der Regatta auch hier, also nach dem Zieleinlauf jetzt geäußert hat, sie freut sich über die Platzierung, sie freut sich, dass das alles super gegangen ist, geklappt hat. Aber sie blickt schon wieder nach vorne. Sie will weitermachen. Sie ist eine echte Performerin. Während jetzt letztendlich, um dann doch nochmal einen Bogen zu Clarisse Krämer zu schlagen, die hat ja schon gesagt, sie macht jetzt was anderes. Das war ihre zweite und letzte Woche.
Hat sie gesagt?
Ja. Sie hat im Interview mit West, mit der französischen Tageszeitung West, hat sie klar und deutlich gesagt, sie macht jetzt was anderes.
Naja,
sie während der Regatta hat sie dieses Interview gegeben.
Ist auch immer anders.
Sie macht jetzt was anderes, keinen Bock mehr drauf und will vor allem nicht mal ihre Tochter hier monatelang alleine lassen und so weiter und so fort. Ja. Aber das war's jetzt für sie, für Clarisse Krämer.
Ja, und ist doch. Die hat sich ja auch jetzt wahrscheinlich was erarbeitet, was sie nutzen kann. Ne? Also die wird ja jetzt nicht, die wird mit Sicherheit, auch wenn sie nicht mehr Vendée segelt, nicht unter das Armenrecht fallen.
Nee, die definitiv. Ja. Und auch mit ihrem Mann, das ist auch, glaube ich, auch gut für die Ehe, dass der jetzt nicht vor ihr war. Okay, sie hat das viel das schnellere Boot. Ich glaube, das wäre doof gewesen.
Das war jetzt ein Kemmling-Spruch.
Ne? Nein, einfach von der Entwicklung. Sie hat halt das deutlich bessere Boot und er ist ja ohne Foils hinterher. Ich glaube, die sind beide da zufrieden, wo sie rumfahren und er kämpft ja gerade darum, auch bester nicht Foiler zu sein. Also die haben beide dann eine erfolgreiche Vendée Globe hinter sich und ich weiß nicht, ob er noch weitermacht. Aber wie du schon sagst, also Justine dagegen, die ist jetzt reif für einen Neubau. Hoffentlich kriegt sie das irgendwie hin. Also wirklich, um in der ersten Liga dann mitzuspielen und dann segelt die um den Sieg. Der musste nur ein gutes Boot geben und dann warum soll die nicht vorne gewinnen, wenn die quasi das entsprechende Material hat? Und jetzt war sie halt ein Tick dahinter mit dem Boot der vergangenen Generation. Ja, und so sie, wir haben ja öfter die Diskussion, Männer, Frauen, irgendwie wer, das ist so cool, dass das hier verschwimmt bei dieser Sportart, bei dieser Disziplin. Ja, da hat das wenig damit zu tun, ob du jetzt irgendwie Mann oder Frau bist, sondern das hat eher was damit zu
Ja,
tun, wie
ist
du
auch,
performst.
es gibt ja auch keine offizielle Frauenwertung, ne?
Nee, 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 nee. Das sagt sie auch
Aber
immer,
gutes
das
Boot
ist ihr
geben.
völlig egal, weil es diese Wertung auch gar nicht gibt und ist totaler Quatsch, ob ihr das irgendwas bedeutet. Ja.
Also die Justine kriegt einen Neubau, das weißt du?
Nee, nee, nee. Aber ich sag mal, sie hat sich jetzt in eine Position, das war ihr erste Vendée Globe. Und dann jetzt als mit einem, schon einem guten Projekt, also so fängt man ja an, ist ja schon auf hohem Niveau. Und jetzt wäre der nächste Schritt, wäre wirklich mit einem Neubau, dann wird sie quasi von Anfang an schon in dieser ersten Liga oder weiter vorstößen. Das wäre ein super Fortschritt. Und sie ist die beste mit ihrem Background, schon beste Frau, Hochseeseglerin der Welt, ohne Frage schon, was sie schon und erreicht hat. Und das wäre jetzt logischer Schritt. Und ich glaube, was du sagst, sie hat sich da was erarbeitet, genau wie Clarisse jetzt auf einer anderen Ebene, wo sie eigentlich reif wäre, da ein Sponsoring zu bekommen, dass eben nochmal sie katapultiert in die erste Liga und das, ja, das wäre
Ansonsten,
spannend. Ja.
wenn das nicht klappt mit dem Neubau, ich weiß nicht, ob ihr Kontakt zu ihr habt, wenn, würde ich ihr raten, mal bei Boat24 zu gucken, boat24.com. Da gibt es demnächst wahrscheinlich auch viele Imokas, ne? Kaputte und heile.
Stimmt.
Ja,
Unbedingt. Aber es gibt
ne?
keine neuen. Es wird keinen neuen Imoca auf Boot 24 kommen geben.
Nee,
Also
wahrscheinlich
wir
nicht.
haben zwar viele neue Boote auch, muss man echt sagen, aber ich bin mir sicher, dass kein Imoca, kein neuer Imoca draufstehen wird.
Ich habe noch gar
Aber
nicht, ich
okay.
habe gar nicht geguckt, ob der Captain Brauner Bär, die alte Imoka von Sedlacek war das, ne?
Die
Ob
schon
die da noch
tot.
drin
Ja.
ist. Damit
Ja,
könnte man
das
gar nicht
war.
mehr segeln, ne? Die dürfte man gar nicht mehr nutzen.
Nee, die dürfte man nicht
Nein.
mehr bei der Vendée Globe.
Guck mal, was für eine schöne Überleitung zu dem nächsten Thema und das letzte Thema. Wir sind jetzt schon wahrscheinlich bei 4 Stunden, weil ich weiß gar nicht, was die
Boah.
erste Aufnahme war. Ich habe sie retten können. Viereinhalb Stunden, okay.
Viereinhalb.
Bevor wir dann, Miku, zu Boris kommen.
Zu Abschluss setzen.
Genau. Wir waren bei
Boris
alten
hat das letzte
Booten,
Wort.
obwohl stimmt ja gar nicht, Jean Le Cam hat ja kein altes Boot, aber es gibt einen sehr lustigen Pulk unterhalb der Azoren, wo auch unser mein heißgeliebter Conrad Coleman, mein neuer bester Freund Conrad
Ja.
Coleman drin sitzt. Und das ist jetzt, das wird nochmal richtig spannend, finde ich. Diese Non-Foiler, die da zusammenhängen. Ich glaube, gestern war Conrad mal auf 15,
Ja.
also bester Non-Foiler. Jetzt ist er auf 21, vierter Non-Foiler. Ich habe gestern mal in den Tracker geguckt. Ich dachte, die ankern da. Das war so, wisst ihr, bei dieser Transat CIC, wo der Wind auf einmal weg war, da hingen die doch alle da irgendwie in so einer Bucht.
Stimmt.
Und da habe ich gesagt, das sieht aus wie in der Düvik, AIS-Signal aus der Düvik. So sah das gestern auch aus. Jetzt so langsam machen sie wieder Fahrt. Das Lustige ist, ich bin mittendrin mit meiner virtuellen Vendée. Ich hänge da auch rum.
Ach, hör mir
Aber
auf.
das wird noch richtig spannend, finde ich. Und so die Non-Foiler-Kategorie. Wen habt ihr denn da? Mein Jean Le Cam hat ja keine J2 mehr. Der hält sich super, ne?
Ja, apropos virtuelle Wohnung, ich wäre ja gestern ins Ziel gekommen, also bin neben dem Ziel, das ist ja dann so ein großer Kreis, bin ich irgendwie auf Land gefahren. Ich habe eine E-Mail bekommen, ey, du bist auf Land. Ich dachte, ich hätte das genau angepeilt. Sonst wäre ich vor Boris sogar gewesen. Also
Anja sitzt
das
in
dazu zu
Amsterdam
meinen
auf Land.
Fähigkeiten, genau.
Anja ist in Amsterdam auf Land seit Monaten. Die ist
Ja,
ja einfach nur,
also ein
die ist ja nur
Quatsch.
bis Brasilien und zurück.
Ja.
Ich habe einfach, muss man sagen, während der Boot Düsseldorf war ich mal 2 Tage nur morgens und abends mal ganz kurz gucken. Manchmal einmal einen Tag auch gar nicht. Und schwupp hast du wieder 60.000 Plätze
Ja,
vergeben.
ich bin
Ich
jetzt auch
will,
dabei.
ich halte es wie, Entschuldigung, Miku, ich halte es wie Boris, ich sage, ich will einfach nur nach Hause.
Stimmt. Nein,
Aber
aber ist ja
nochmal so
egal, genau.
Miku, wie werden denn so die Non-Foiler Leroy und Tanguy und Eric Billon ist es, glaube ich, ne?
Nee, der ist ja kaputt.
Eric Billon ist
Der ist
kaputt.
weg.
Ach
Der ist
ja,
weg. Der
nee,
ist
wie heißt er denn?
Tanguy ist da,
Und
genau, Clarisse Mann
Benjamin
hier.
Ferré, meine ich.
Benjamin, genau.
Ferré,
Ja,
nicht.
der führt das gerade an, ja.
Was sagt Frankreich? Ist das noch für die so ein spannendes Ding? Ja,
natürlich, Jean Le Cam ist ganz vorne dabei. Jean Le Cam wird immer wieder darüber berichtet. Und es wird dann auch mitunter und über diese Regatta in der Regatta berichtet. Aber das sind dann schon wieder die Medien, die kapiert haben, halt eben, dass es Boote gibt mit und ohne Foils in dieser Regatta, die sowas berichten. Aber die ganz großen Medien konzentrieren sich dann eben auf solche Leute wie eben Jean Le Cam. Und er bietet ja auch wieder vom Allerfeinsten. Er war jetzt vor kurzem wieder, gestern war er schon wieder im Mast oben. Ist schon wieder was kaputt gegangen oben. Und der berichtet dann halt eben, er hat allerdings auch eine gute Wetterlage gehabt. Er berichtet eben grundsätzlich jetzt in letzter Zeit nur noch von oben vom Masttop. Und das ist einfach zu göttlich, ne? Wenn dann gleich dieses Jean Le Cam Gesicht, dieses doch, möchte man sagen, sehr prägnante Gesicht irgendwie auftaucht in groß und oben im Masttop und sagt dann mit seinem typischen Klack, Klack, Klack und dann zeigt er erstmal so eine Runde und dann, ja, guck mal hier, wie schön ich es im Moment gerade habe und dann zeigt er auf irgendein Teil, was abgebrochen ist oben, wo er dann festgestellt hat, ja, auch eigentlich gar nicht so wichtig, dass das abgebrochen ist. Eigentlich hätte ich dafür gar nicht in den Mast hochgemusst, aber beim letzten Mal, als ich oben im Mast war, habe ich vergessen, meine Spleißarbeiten mit Klebeband zu umwickeln und das habe ich jetzt dann auch eben noch schnell gemacht und ja, der berichtet dann ein ganzes Video lang nur von da oben und findet das alles super und ja, also er bietet den französischen Medien genau das, was sie von ihm erwarten, so richtig so, er ist der bärbeißige Typ, er ist der Letzte, der zusammen mit BU auch, ne, die noch so diese alten Salzbuckel-Mentalität irgendwo versprühen und das macht er wirklich gut, der Jean Le Cam, und das wird auch so bleiben und er wird der Liebling bleiben und wartet nur ab, Leute, der ist bei der nächsten Vendée Globe auch noch mal dabei. Garantiert. Also wirklich, ich glaube nicht, dass der nach Hause kommt und sagt, das war die letzte.
Hast du das gesehen? Ich habe gestern eine längere Geschichte über Thierry Celan irgendwie geschrieben. Der will 28 bei seiner fünften Vendée Globe starten und er sagte, ja, er wäre ja auch, dann wäre er 68. Also so eine Legende, eine alte Franzosen-Legende. Und er wäre ja immerhin 2 Jahre jünger als Jean Le Cam. Das wird schon noch klappen. Aber er will eben ein Boot bauen. Das ist der eigentliche Aufhänger. Er will das aus Holz bauen und nur Naturfasern. Und ja, mega spannendes Projekt. Ich musste diesen Typen auch erst noch mal irgendwie mich da reinlesen, wer das eigentlich ist. Und aber das Thema war eben das Alter. Und da sagt er, wieso? Ich bin dann 68, bin noch fit, bin viel fitter als Jean Le Cam, hieß es so, der macht nämlich gar keinen Sport. Und da bin ich mal gespannt, also ob deine Vorhersage, Jean Le Cam müsste dann 70 sein, kann es sein, wenn er 2 Jahre jünger ist? Ja, jedenfalls fand ich das ganz spannend, dass es solche Projekte eben, und tatsächlich dann auch eine Tendenz zum Nichtfoiler, weil es einfach viel günstiger ist und Holzboot deshalb, weil dann brauchst du auch keine, musst ja keine Form bauen und das macht den CO2-Fußabdruck deutlich geringer, also du baust ja quasi, die neuen Boote werden quasi, sind ja quasi 2 Boote gebaut, weil du erstmal die Form baust und dann nochmal das Boot. Also das fand ich, aber diese Altersdiskussion sehr, sehr interessant und
Also er würde mit 69 starten im November 2028 und wenn er lange braucht und erst nach dem 27. April käme, würde er mit 70 ankommen.
Für dich ist mega spannend.
Aber wartet mal nur ab, dann kommt noch Alain Gauthier dazu. Der nimmt sich das Boot von Isabelle Joschke, das ist ja sowieso sein Boot. Der kommt dann noch dazu. Und der ist auch in dieser Altersklasse unterwegs. Und Loïc Perron ist in letzter Zeit auch öfter immer wieder aufgetaucht. Und hier bespricht die Performances der einzelnen Leute hier bei der Vendée Globe. Also warte mal nur ab, der Perron, der kommt auch nochmal.
Ich finde ja nur,
der wird sich das Holzboot jetzt genau angucken.
Ja, ich finde die Tendenz ja nur witzig, dass er jetzt sagt, wie kommt er jetzt? Ich habe die Schlagzeile, wieso will der jetzt ein Holzboot? Hat er irgendwie die Zeit verpasst? Ich meine, das letzte Mal war er, glaube ich, vor 20 Jahren bei der Vendée Globe. Also es ist ja so eine Rückentwicklung. Auf der anderen Seite erwartet man eigentlich eher, wir müssen uns auch erinnern, diese Foiler, die werden ja so schon künstlich gedrosselt, weil sie denen eben nicht erlauben, am Ruder einen Tiefhall dran zu basteln. Das hat der Louis Burton ja schon mal im Vorfeld sogar gemacht, auf seiner Büro Valet auf der neuen, hat er sich hinten einen Fall dran aus Spaß, mehr oder weniger, um zu zeigen, damit wird man viel besser fallen. Jetzt, die fliegen ja nicht richtig über die Wellen, sondern, naja, wenn da so ein bisschen gedrosselt und knallen dann immer rein. Und dagegen, diese Entwicklung hat sich die Imoca-Klasse ja gewehrt. Sie haben das verboten, das Foil hinten ans Ruder zu machen. Vielleicht kommt es dann bei der, also nach 28, bei der übernächsten Vendée Globe. Aber, naja, das ist die eine Entwicklung Richtung noch schneller. Und die andere ist dann eben manchmal ein bisschen, ja, und das kommt, glaube ich, nicht von ungefähr, auch von den älteren John LeCrom, der hat ja auch da schwer kritisiert, dass es eigentlich viel zu schnell und die ganzen Foiler ist viel zu gefährlich und bis sich einer umbringt und so und naja, und die hat ja auch bewusst eben Neubau, aber nicht Foiler gehabt, aber ist trotzdem, ja, finde ich, spannende Entwicklung und es gibt eben diese Richtung, wo man auch sagt, ey, es wird ja vielleicht einfach viel zu teuer dann die ganze Geschichte. Und für Neueinsteiger schwierig, wenn du die nicht voll oder die günstigeren Projekte nicht mehr hast. Mal sehen, wo das noch alles hinführt.
Wie lange machen wir diesen Podcast eigentlich noch? Also
jetzt gerade?
Letzte
4 Stunden
waren wir schon. Ach so. Den sowieso. Der Dennis von Weinberg hat noch irgendwie knapp 5.600 Kilometer, also nordische Meilen bis nach Hause. Jetzt auf den warten würde ich jetzt nicht, aber ich würde mal sagen, wir machen jetzt noch die Groupe de la Groupe und Violett warten wir noch ab und dann gehen wir langsam schnief dem Ende zu.
Ne? Ja, das ist ja wohl, ne?
Ja, Violett sollten wir schon noch abwarten. Also was heißt abwarten? Dann wieder bei Violett, ne? Oder vielleicht auch zwischenrein. In der Gruppe ist ja jetzt auch Isabel Joschke, können wir ja auch noch mal kurz drüber reden, irgendwann dann. Also nicht in diesem Podcast.
Nee, die ist ja weiter vielleicht vorne, die ist ja nicht bei Violett.
Oder was? Ist sie nicht in der
Nee, Joschke segelt mit Konrad und.
Mit Jean Le Cam.
Ja, so. Jean Le Cam, ja. Wir waren gerade bei Violett.
Nee, egal. Ach so, ja, stimmt, die andere Gruppe.
Ja, genau. Aber das ist wirklich nochmal mega spannend und auch, ich finde, was du eben sagtest, Stefan, mit Konrad und jetzt auch mit Le Cam, das fand ich auch mega spannend. Ich meine, Le Cam, ja, der macht das ja auch toll und am Anfang haben sie auch alle überlegt, aber er hat jetzt gerade taktisch, strategisch da schon ganz schön daneben gelegen, da auch bei Brasilien mit seinem Ostkurs hat er ganz, ganz viel verloren. Er war ja meilenweit bester voll. Klar, ist ihm dann auch der Schaden da passiert mit seinem Uck. Und hat das auch gut bewerkstelligt, aber er hatte vorher eigentlich schon, ist er da wirklich krass in die Flaute gefahren und hat alles da verloren. Das war jetzt nicht nur durch seinen Schaden. Aber der ist ja jetzt wieder dran und dadurch wird das irgendwie spannend. Und Konrad ist ja an allen vorbeigefahren, wie du sagtest eben, 15. Lage. Und zwischendurch ist es ja immer so ein Tracker-Fehler gewesen, weil das dann irgendwie wieder so schief war, der Wind kam von links. Aber der muss jetzt da irgendwie in den letzten Tagen dann, der ist auch so ein Up and Down. Gefühlsmäßig muss ich sagen, weil er da wirklich rangefahren ist, auch sogar vorbeigefahren ist an der Gruppe und dann ist er da krass stehen geblieben, in den letzten
Tagen. Da war kein Wind.
Ja, aber
wir machen das nächste Mal machen wir was über die Non-Foiler, auch da hätte ich auch noch mal Fragen, so wie das eigentlich so Benjamin Ferré, der fährt ja ein großartiges Rennen, das ist auch seine erste Vendée mit der alten, wie haben wir das genannt, iPhone 4 von François Gabart, der das, glaube ich, gebaut hat.
Ja, er hat einen der schnelleren, er hat schon einen guten Nicht-Foiler da auch, ja. Da gibt es ja auch
Der ist auch von 2010, glaube ich, der Kahn.
Ja.
Ist das schon eine Leistung, da irgendwie vorne mitzuwirken. Wir sehen uns nächste Woche wieder, oder hören uns vielleicht nächste Woche wieder. Dann machen wir nächstes Wochenende, Miku, bist du herzlich eingeladen, das riesige Bohrer-Spezial. Der Editor's Cut. Dreimal 90 Minuten. Oder wir machen, 90 Minuten, wir machen seine, wir machen, nee, wir machen das einfach in Echtzeit seiner Vendée, 80 Tage. euch Hörern, vielen Dank fürs Zuhören.
Euch beiden, auch von meiner Seite.
Danke fürs Quatschen. Und Carsten, du hast dich total gebessert, um das mal anzu. Du hast angefangen mit Darlene und hast aufgehört mit Darlene am letzten
Mal. Ach, ich. Das war sehr gut. Das ist mir auch aufgefallen. Ganz fantastisch.
Dieser Kevin, der alte Franzose.
Vielen, vielen Dank.
Au revoir.
Ja, tschüss. Bye-bye. Ciao.
Segelreporter Vendée Globe Spezial. Der Podcast mit Carsten Kemling, Miku und Stefan Boden. Präsentiert von Boat24,
der Bootsbörse mit über 29.000 Angeboten. www.boat24.com